Wir hören Gottes Wort aus Johannes 13, die Verse 12 bis 32. Johannes 13, 12 bis 32. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Dies sage ich nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber es muss die Schrift erfüllt werden. Der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemanden aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als nun Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt in Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, mit dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Ischariot. Und als der den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, und es war Nacht. Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich, und wird ihn bald verherrlichen. Herr Jesus Christus, du hast mit deinen Jüngern am grünen Donnerstag das Abendmahl gehalten. Dabei hast du den überführt, der dich dann verraten hat, den Judas. Und dieses Mahl war eine gewaltige Proklamation vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. In diesen Tagen gedenken wir deines Leidens und Sterbens. Und als du dann gebetet hast: Aber mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst, stand die ganze geballte Ladung der Sünde aller Zeiten und aller Kreatur vor dir. Und wir dürfen es beten: Ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo soll ich Ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe, denn wo ist solch ein Herz wie deins voll Liebe? Du bist meine Zuversicht alleine, sonst weiß ich keine. Hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wär von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. Du suchtest mich und nahmst mich mit Erbarmen in deine Armen. Nun danke ich dir vom Grunde meiner Seelen, dass du nach deinem ewigen Erwählen auch mich zu deiner Kreuzgemeinde brachtest und selig machtest. Amen.
Wir haben den Bericht des Johannes gehört über dieses Abendmahl. Ich will es ergänzen durch das, wie es der Matthäus beschreibt. Matthäus 26, ab Vers 14. Da ging einer der Zwölf mit Namen Judas Iskariot hin zu den hohen Priestern und sagte: Was wollt ihr mir geben? Ich will Jesus euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, ihn zu verraten. Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und sagten zu ihm: Wo sollen wir das Passamahl vorbereiten? Er sagte: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Stunde ist nahe, ich will bei dir mit meinen Jüngern das Passa halten. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passamahl vor. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sagte er: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an zu fragen und sagten: Herr, bin ich es? Er aber antwortete: Der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet: Bin ich es, Rabbi? Und er sagte zu ihm: Du hast es gesagt. Judas, der Jünger Jesu, sein Name, da muss in der Familie große Freude gewesen sein, als dieser Sohn geboren wurde. Sie gaben ihm den Anbetungs-, den Lob-, den Dankesnamen Judas, Lob, Preis. Und Judas findet zu Jesus. Das ist unsere erste Überschrift. Judas findet zu Jesus. Zweitens, Judas gibt sich nicht her. Und drittens, Judas geht in sein Verderben. Judas findet Jesus. Eigentlich ist es andersherum. Jesus erwählt ihn. In Lukas 6 wird uns berichtet, nach einer Nacht im Gebet, da ruft Jesus aus der Schar derer, die zu ihm gehört haben, 12 ganz besonders heraus und macht sie zu seinen Jüngern. Das heißt, jeder einzelne Apostel ist in dieser Nacht mit dem Vater abgesprochen. Jeder einzelne, auch und gerade der Judas. Das ist wichtig. Jesus wusste um jeden Einzelnen, aber er hat mit dem Vater sein ganzes Personalprogramm abgestimmt. Er tut nichts ohne den Willen und die Übereinstimmung mit seinem Vater. 12, wohl nach den 12 Stämmen Israels, die Vollzahl. Dorthin zielt der Heilsplan Gottes. Und das sollen diese 12 vorab bilden. Aber auch ein zweites, der Messias, Jesus, der Gottessohn, er tut seinen Dienst nicht allein. Er sammelt Menschen um sich, die ihm bei seinem Auftrag und Dienst helfen. Er ist kein Alleinkämpfer, kein Solist. Ist Vorbild. Bis für uns und gerade für uns heute. Achtung vor Einzelkämpfern, die sich aus der Gemeinde herausnehmen, die sagen, ich bin's. So wie Jesus, er sammelt. Der Geist Gottes ist bis heute ein Geist, der sammelt, der zusammenruft. Das Bild ist nicht der einzelne strahlende Held, sondern das Bild ist der Leib mit den vielen Gliedern. Jesus das Haupt. Da gehören wir hin. Judas, Lob, Preis, er wird in die Jüngerschaft als Apostel berufen. Und diese Berufung geht zunächst überhaupt nicht nach der Würde. Was ist einer wert? Was kann er leisten? Was bringt er mit? Sondern nur nach einem ist er bereit zu folgen. Die Dienstbereitschaft. Das ist wichtig. Das, was Petrus in anderem Zusammenhang ein wenig selbstgerecht ausspricht in Matthäus 19, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Das war der Anfang. Die Jünger sind nicht sündlos. Damals nicht. Und wir Christen heute nicht. Wir sind nicht sündlos, aber wir sind bereit zu folgen. Das Lied, das wir gesungen haben, bei dir, Jesus, will ich bleiben. Stets in deinem Dienste stehen. Wisst ihr, wo sich das am tiefsten bewährt? Dort, wo ich schuldig geworden bin. Dort, wo ich versagt habe. Dort, wo ich eigentlich wegfliehen müsste, mich verstecken müsste, wie der Adam. Da gehört diese Strophe hin, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Obwohl ich so bin, obwohl mir so geht, obwohl ich so viel kaputt gemacht habe, ich will bei dir bleiben. Judas erhebt sich noch in anderer Weise von den übrigen Aposteln ab. Es wird ausdrücklich sein Ort, aus dem er kommt, genannt. Kariot, Judas, ist Mann aus Kariot. Und Kariot liegt in Juda, dem Zentralgebiet um Jerusalem. Die übrigen Jünger, die kommen aus Galiläa. Galiläa, das Land, wo die frommen Juden die Nase rümpfen. Galiläa, da wohnen die, die nichts mit dem Gesetz am Hut haben. Galiläa, das sind, ich sag's einmal, die Schwaben in Israel. An deiner Sprache erkennt man dich. Gell, wir sprechen ja jetzt gerade perfekt Hochdeutsch. Aber jeder würde sofort erkennen, die sind Schwabe. Das klingt bei uns immer durch, so war es bei den Galiläern auch. Da sagt ja die Magd zu dem Petrus, deine Sprache, die verrät dich. Deshalb waren sie nicht einmal würdig, in der Synagoge die Tora-Lesung zu halten. Weil es war grauslich anzuhören, dieses galiläische Hebräisch. Der Judas war von dem her einer, der die anderen Jünger überragt hat. Jesus hat ihn erwählt. Auch und gerade den Judas. Er braucht nicht nur für den Judas Geduld und einen langen Atem. Jeder einzelne seiner Jünger fordert ihm viel Geduld ab. Der Petrus, ein Alpha-Typ, der alles in der Hand haben will, der große Macher, aber wenn es drauf ankommt, dann ist nicht viel da. Petrus, der gewaltige Bekenner, der als erster das Christusbekenntnis ausspricht. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, und dann an entscheidender Stelle. Jesus widerspricht, als er sagt, ich werde ans Kreuz gehen. Das widerfahre dir nur nicht. Und da nennt ihn Jesus sogar Satan. Eine Engelsgeduld, eine Jesusgeduld mit dem Petrus. Der Thomas. Depressiv. Wenn irgendeine Schwierigkeit auftaucht, dann ist der Thomas gleich weg vom Fenster. Als sie die Nachricht erreicht, der Lazarus ist schwer krank. Und Jesus sagt, dann wollen wir mal hingehen, aber er lässt sich Zeit. Wie reagiert der Thomas? Er sagt, dann wollen wir mit ihm sterben. Ist doch alles nichts. Jesu Geduld mit dem Thomas. Bis hin, wie er dem Zweifler begegnet. Wie hat er diesen Thomas verwandelt? Der hat es nicht so bequem. Ich war im Januar in Indien. Wir haben jetzt eine wunderbare Flugverbindung rausgefunden. Da fliegt man abends um 9:30 ab in Frankfurt und ist am nächsten Morgen um 9:30 dort. Herrlich. Gerade mal 12 Stunden. Der Thomas, der ist bis nach Indien gekommen. Man kann heute in Madras seine Knochen besichtigen, wenn es die wirklich sind. Aber immerhin ist geschichtlich fast hundertprozentig gesichert, dass er die ersten Gemeinden dort in Südindien gegründet hat. Jesu Geduld mit seinen Jüngern. Auch und gerade mit dem Judas. Er wirbt um ihn bis zuletzt. Selbst der letzte Satz, den Jesus zu ihm sagt, als er mit den Kriegsleuten kommt, damit Jesus gefangen genommen wird, da sieht ihn Jesus an nach dem Verräterkuss und sagt, so weit ist es mit dir gekommen. So weit. Die letzte Möglichkeit für den Judas. Jetzt, wenn er jetzt niedergefallen wäre und hätte gesagt, Jesus, ja, so weit ist es mit mir gekommen. Das sitzt alles in mir. Judas ist bei Jesus. Aber, das ist das Zweite, Judas gibt sich nicht her. Er ist dabei. Er ist dabei. Aber nicht mit ganzem Herzen. Diese kleine Bemerkung in Johannes 12, Vers 6. Jesus wusste, dass er ein Dieb war. Er verwaltete das, was Menschen dieser kleinen Gruppe um Jesus und ihm gaben zum Leben. Und das Geld hat bei ihm, bei diesem Judas, eine Bindemacht. Das ist seine schwache Stelle. Seine schwache Stelle. Er ist bei Jesus. erlebt das alles mit. Aber er dient dem Geld, dem Mammon. Er hört diese Predigt. Man kann nicht zwei Herren dienen. Nicht Gott und dem Mammon, aber es geht nicht in sein Leben ein, in seine Wirklichkeit, in sein Herz, seine schwache Stelle. Der Mammon, das ist die Versuchung. Ich denke, das ist die Hauptversuchung in unserem Land. Wir sehen es ja, in den vielen Fällen, wo Geld Menschen in Besitz nimmt. Der Mammon, ein Götze, ein Götze. Unser Kleinster, der traf ihn mal in seinem Zimmer. Und da saß er mit einer Flasche, ich sammle da Pfennige und so Kleingeld, und die hat er sich geholt und dann hat er es ausgeleert und jetzt hat er jedes einzelne wieder reingetan. Und ich frage, Thomas, was tust du denn? Ja, sagt er, Papa, ich sammle Geld. Das ist das Motto vieler Menschen. Ich sammle Geld. Das ist unsere große Versuchung, unsere schwache Stelle, immer und immer wieder. Es gibt drei solche Einfallstore im Leben eines jeden Menschen, auch im Leben eines jeden Christen. Das ist Geld, Ehrsucht und Sex. Da sind wir alle immer und immer wieder versuchlich. Und sage ja keiner, da bin ich drüber weg. Sage ja keiner. Wer da steht, der sehe wohl zu, dass er nicht falle, sondern dass wir das bekennen, ja, in meinem Leben, ich habe diese schwache Stelle. Ich bring's einfach nicht fertig, wenn ich vor dem Computer sitze, diese bestimmten Seiten nicht aufzurufen. Meine schwache Stelle bei vielen Christen. Und da entsteht sehr, sehr viel Not draus. Wie viele gesegnete Arbeit, auch und gerade in Glaubenswerken, in freien Werken, wird immer wieder erschüttert und geht teilweise sogar zu Bruch aus der Ehrsucht heraus. Aus der Ehrsucht heraus. Wo ist deine schwache Stelle? Da setzt der Satan an. Das setzt er an. Du kannst sicher sein, er wird es immer und immer wieder probieren. Die schwache Stelle des Judas. Wohl auch schwingt ein Stück von seiner Ehrsucht mit. Auch das ist wohl bei ihm. Seine Erwartungen. Er will etwas werden. Das haben die übrigen Jünger auch gesagt. Der Jakobus und Johannes, die haben ihre Mutter vorgeschickt. Die sollte mit Jesus verhandeln, wer Vizekanzler wird und wer Außenminister. Die haben schon die Posten verteilt. Und der Judas, der hatte sicher ein Auge aufs Finanzministerium geworfen. Er wollte etwas werden. Es war ja auch gewaltig, was dieser Jesus gesagt und getan hat, was er bewegt hat, wie er die Massen im Israelland in Bewegung gebracht hat. Machen wir uns klar, dass es zum Karfreitag kommt, dass es zum Grab kommt. Das ist nicht automatisch so gewesen. Jesus hätte nur ein Wort sagen müssen. Sich auf die Treppe zum Tempel, auf diese große Freitreppe stellen und rufen, her zu mir, wer kämpfen kann. Und sie hätten die Römer, da bin ich mir sicher, in kürzester Zeit aus dem Land gefegt. Das war die Absicht, das waren die Erwartungen. Judas ist kein besonders verwerflicher Mensch. Gar nicht. Er hat eine schwache Stelle. Da lässt er sich immer wieder einfangen und wegbringen von Jesus. Er ist so wie wir alle. Jeder von uns gerät immer wieder in Versuchungen. Und fällt. Eine unwahrscheinlich ehrliche Stelle in der Bibel, als Jesus sagt, einer unter euch wird mich verraten. Das sind nicht alle 11 aufgesprungen, haben im Finger auf den Judas gezeigt. Der war schon immer ein Lump. Dem haben wir nie getraut. Nein, jeder einzelne Jünger sagt, bin ich's? Bin ich's? Ehrlich vor sich selber werden. Ehrlich vor sich selber werden. Das vor sich einzugestehen, was alles noch in meinem Empfinden, in meinem Denken, in meinem Wollen, in meinem Wünschen, in meinem Träumen, was da alles noch da ist. Ehrlich vor sich selber, bin ich's? Dahinter steht doch dieses Eingeständnis, ich wäre unter Umständen dazu fähig. Wisst ihr, es wird heute so viel von der Fülle des Geistes Gottes geredet. Das erste und bleibende Wirken des Geistes Gottes ist, dass er mir meine Verlorenheit aufdeckt. Das ist die Fülle des Geistes zuerst. Bin ich's? Ich erschrecke vor mir selber. Ich kann nicht alle Träume behalten, aber manchmal wache ich doch auf und bin tief beschämt. So was gibt's in mir. Das hätte ich nie gedacht. Oder Gedanken in bestimmten Situationen. Ich kann erstaunen, dass der Geist Gottes mich immer wieder mahnt und bewahrt. Er deckt mir meine Verlorenheit auf. Jesus ist für Sünder gekommen. Wenn du denkst, ich bin recht, ich bin in Ordnung. Bei mir stimmt's, dann brauchst du Jesus nicht. Ich bin gekommen, Sünder zu suchen. Er lässt uns nicht in unserer Sünde. Er will uns umgestalten. Sein Geist ist ein erneuerer Geist. Ist jemand in Christus, so ist er Neuschöpfung. Da beginnt etwas Neues in meinem Leben. Er will uns umgestalten. Darum arbeitet er an dem Judas, besonders an diesem letzten Tag, ganz konzentriert. Er will ihn zurückrufen. Das sind deutliche Worte. Einer unter euch wird mich verraten. Das heißt, Jesus durchblickt die Situation. Er schlittert nicht einfach hinein. Weh dem Menschen. Judas hört das alles. Er sitzt dabei. Dem ich den Bissen gebe. So deutlich, das soll den Judas nicht beschämen, sondern ihn noch einmal, ein letztes Mal eigentlich, klar machen. Du, ich kenne dich durch und durch. Von Jesus aufgedeckt. Es ist wichtig, dass wir das immer wieder an uns geschehen lassen. Wir sitzen jetzt alle so fromm da. Keinem von uns sieht man etwas an. Keiner kann ein Wässerchen trüben. Keiner von uns hat auch die Möglichkeit, hinter die Stirn zu schauen. Aber Jesus sieht's. Jesus kennt dich durch und durch. Das ist das Bleibende, was er durch seinen Geist an dir tut. Er deckt dir auf. Halt, du bist auf gefährlichem Weg. Halt, du bist jetzt auf einem Abweg. Halt, jetzt hat der Satan deine schwache Stelle mal wieder entdeckt. Dass wir nicht zudecken. Dass wir nicht zudecken. Seine ganz große Gnade, aufgedeckt leben zu können vor Jesus. Judas ist bei Jesus. Judas gibt sich nicht ganz her und Judas geht ins Verderben. Liebe Brüder und Schwestern, Judas musste nicht zum Verräter werden. Er musste nicht. Bis zuletzt hat ihn Jesus zurückreißen wollen. Wir wollen nicht spekulieren, wie wäre es dann gekommen. Aber Judas musste nicht. Es ist sein Wille und sein Tun. Allerdings, es ist nicht seine freie Entscheidung. Das ist nicht. Denn Johannes berichtet das, Johannes 13, 2, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, hatte Judas etwas ins Herz geworfen. Nämlich diesen Gedanken, Jesus zu verraten. Ins Herz geworfen. Er hat sich geöffnet dafür, hat auf diese Einflüsterungen gehört. Der Diabolus, der Durcheinanderbringer, das wird er bei dir und mir immer wieder versuchen, etwas ins Herz zu werfen. Das ist noch lang keine Sünde, aber das ist ein Keimling. Das ist ein Keimling. Dass ich das Beten lerne, wieder aus vollem Herzen, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Ein reines Herz. Dass diese Keimlinge, die in mich eindringen, durchs Sehen, durchs Hören, das sind die Haupteinfallspforten und Eva sah und jetzt wird der Same in sie hineingeworfen. Der Verstörer versucht's immer wieder. Das deckt Jesus dem Judas auf. Du, was in deinem innersten Herzen ist, ich weiß das. Noch ist Zeit für die Reinigung. Judas hatte schon das Geld genommen. Das glimmerte schon in der Tasche. Aber immer noch die Möglichkeit zur Umkehr. Immer noch die Möglichkeit. Judas geht den Adamsweg. Der Adamsweg ist der Fluchtweg weg von Gott. Ich fürchtete mich, darum versteckte ich mich. Beim Judas heißt, und er ging hinaus in die Nacht. Weg von Jesus. Bewusst die Abkehr von Gott. Auch hier können wir können spekulieren, tun wir Frommen ja gern. Was wäre gewesen, wenn der Adam samt der Eva vor Gott niedergefallen wäre und hätte gesagt, Gott, wir waren echt blöd. Wir haben der Schlange geglaubt. Wir haben tatsächlich dein Gebot übertreten. Vergib uns, bei dir will ich bleiben. Unsere Lebensrichtung, die widerspricht diesem Lied. Nicht bei dir will ich bleiben, bei mir will ich bleiben, wegfliehen, meines tun. Adam hätte Buße tun können. Er wählt den anderen Weg. Nicht nur verstecken, sondern er schiebt es von sich weg. Als Gott sagt, Adam, also, was hast du da getan? Da sagt er, ich. Du bist ja eigentlich unfehlbar, aber jetzt unterläuft dir ein Fehler. Ich habe überhaupt nichts getan. Die Eva war's. Die war's. Ich habe nur aus Solidarität mitgegessen. Das Verschiebespiel der Sünde, weg von mir, weg. Nicht ich bin das, sondern, ihr müsstet mal das anhören, wie meine Kindheit war, was meine Eltern an mir falsch gemacht haben, wie verquer die mich erzogen haben. Die Umstände in meinem Leben, die sind's, nicht ich. Die Erbanlagen, die ich in mir trage. Wir haben tausend und eine Entschuldigung für unsere Sünde. Wenn etwas heilsam ist, dann ist das, dass ich ganz schlicht sage, ich bin ein Sünder. Und dann fängt die Heilung an. Dann kann das Neue beginnen. Nicht dieses Verschiebespiel, sondern doch so bin ich. Auch und gerade, obwohl ich schon über 40 Jahre mit Jesus lebe, es kommen immer wieder Situationen, da enttäusche ich ihn zutiefst, da versage ich, da mache ich kaputt, statt aufzubauen. Da regt sich in mir so vieles. Ein Paulus kann ausrufen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Alles, was damit verhaftet ist. Judas geht so weit, und das ist dieses Wegschieben. Jesus hat ihn jetzt dreimal unmissverständlich gesagt, du bist, ich kenne deine Pläne, du bist auf bösestem Weg. Und dann nahm er den Bissen. Er nimmt das, was Jesus ihm gibt, die Gabe Jesu. Aber er will es eigentlich gar nicht. Da fuhr der Satan in ihn. Vorher war es nur ins Herz gelegt. Und jetzt öffnet er sich für den Satan. Welch ein Ernst. Welch ein Ernst. Ein Apostel nach einer Nacht im Gebet erwählt, 3 Jahre Gewaltiges miterlebt, täglich mit Jesus zusammen. Und jetzt heißt es, und er ging hin und erhängte sich. Ein Leben, das elendiglich scheitert. Judas, dass wir erschrecken, nicht nur über ihn, auch über uns. Judas, so ist der Mensch, so ist der Mensch, das ist der Normalfall, das ist der Normalfall, nicht ein Riesenausnahmefall. So ist der Mensch. Ich war kürzlich eingeladen, bei einem 80. Geburtstag. Und diese Frau hat ein bewegendes Zeugnis abgelegt. Sie hat gesagt, ich habe mir am Vortag meines Geburtstages überlegt, was wäre ich ohne Jesus geworden? Was wäre ich ohne Jesus geworden? Ich säße jetzt wohl hier als ein missgünstiges, zänkisches, altes Weib. Was wäre dein Leben ohne Jesus? Was wär's? Wir können nur danken dafür, dass uns unser Herr nicht loslässt. Der Petrus, das war durchaus vergleichbar. Der hat sogar geschworen, ich kenne diesen Menschen nicht. Er wollte mit Jesus absolut nichts mehr zu tun haben. Aber bei ihm heißt es dann, er weinte bitterlich. Er weinte bitterlich. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Was muss das für den Petrus für eine Nervenprobe gewesen sein, als der Auferstandene seinen Jüngern erschien und er hat den Petrus nicht weggeschickt, sondern er hat ihn in ganz besonderer Weise in seine Gegenwart wieder hineingerufen. Hast du mich lieb? Das ist die Grundfrage. Bist du bereit, eigentlich wirklich dich herzugeben? Dich herzugeben. Amen. Herr Jesus, ja, so sind wir. Wir zeigen gern mit dem Finger auf den Judas und der sitzt doch in uns. Wir müssten genauso fragen, bin ich's? Du kennst jeden von uns. Du weißt um unsere schwache Stelle. Du weißt um unsere geheimsten inneren Antriebe. Herr, wir loben dich. Dazu hast du deine Jünger versammelt, die 11, die da geblieben sind. Das ist mein Leib für eure Sünde gegeben, mein Blut für eure Sünde vergossen. Das brauchen wir ganz dringlich, immer und immer wieder. Bewahr uns davor, dass wir denken, ich bin's nicht. Danke, dass wir jedes Jahr solche besonderen Tage haben. Von Gründonnerstag bis Ostermontag, wo wir uns da hinein versenken können, hilft dazu, dass es nicht nur Festzeit für uns ist, sondern Wirklichkeit im täglichen Leben. Amen.